Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich lese uns den Bibelabschnitt, der der Predigt heute zugrunde liegt, aus dem Philipperbrief, aus dem zweiten Kapitel, von Vers 5 bis Vers 11 lese ich. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Apostel Paulus redet in diesem Zusammenhang davon, dass wir Christen und dass das Christsein mit einer ganz besonderen Gesinnung, man könnte sagen mit einer inneren und äußeren Lebenshaltung gelebt werden soll. Er sagt, seid so gesinnt, Luther hat übersetzt, wie Jesus Christus auch war. Bisschen näher dran ist, wie es Christus entspricht, wie es dem Sein, dem Christsein entspricht. Aber wie sollen wir denn dann gesinnt sein, könnten wir uns fragen. Sklave? Oder sollen wir nicht gleich zum Ende des Textes springen? No? Erhöht über alle? Vielleicht sollten wir die Haltung haben? Welche Haltung ist denn jetzt die Haltung, die Gesinnung, die ein Christ haben soll und die zum Christsein dazugehört? Nun, wenn wir den Zusammenhang lesen, dann ist es ganz deutlich, dass der Apostel Paulus der Überzeugung ist, dass zur christlichen Gesinnung die Gesinnung eines Dieners gehört. Eines, der sich selber nicht hoch achtet, sondern gering achtet. Das könnte man auch aus den Versen, die direkt davor stehen, lesen. Da heißt es zum Beispiel, tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern das des anderen. Also es ist ziemlich deutlich, dass wir zu einem Christsein ermahnt werden, das, wir könnten sagen, erstens total unmodern ist, überhaupt nicht in die Zeit passt und zweitens eigentlich auch uns Menschen nicht in den Kram passt. Also es ist natürlich total unmodern. Wie mir scheint, auch längst unter den Christen ist das nicht mehr besonders modern, denn ich meine, wir betonen lieber, ne, dass wir Königskinder sind, oder? Ne? Prinzen und Prinzessinnen. Stimmt ja auch, oder? Sind wir auch, ne? Wir betonen lieber, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Na gut, ich erinnere mich an eine alte Schwester, die schon immer gesagt hat, Jesus und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Ne? Also, no, wir könnten halt denken, das ist doch eigentlich so die christliche Haltung, oder? Der Gott aller Götter und ich gehöre zu ihm. No, da ist, Paulus sagt das auch mal, no, da ist ein Triumphzug unterwegs. Und in diesem Triumphzug, da bin ich auch dabei. Und da stelle ich mir natürlich vor, wo ich da dabei bin, in diesem Triumphzug, oder? Natürlich bei den Siegern, die jubeln über ihren Sieg. Paulus benutzt das Bild anders, wenn ihr das ganz genau mal nachlest, dann da redet er davon, dass wir da in diesem Sieg als die Gefangenen Christi mitgeführt werden und dass das Größte für uns eigentlich ist an diesem Sieg, dass wir dort teilnehmen, weil wir zu diesem Herrn gehören und dass das eigentlich ist. Aber wie gesagt, man hat oft den Eindruck, dass auch zum modernen Christsein mehr dazu gehört, dass wir alle selbstbewusst stark sind, dass wir alle, wenn wir richtig glauben, das gelingende Leben haben, habe ich jetzt seitenweise in einem dicken Buch gelesen, müsste unser Leben gelingen. Und man fühlt sich dann, je nachdem, was für ein Leben man hat, ich kenne genug Leute, die können nicht sagen, selbst auch viele Christen, ich habe jetzt das große gelingende Leben. Da ist so viel kaputt, vieles, was nicht mehr zu reparieren ist. Niedergeschlagen, schwach, darf man sich da überhaupt noch fühlen wie der glimmende Docht, wie das geknickte Rohr? So kommt mir das jedenfalls manchmal vor, wenn ich auch heute manche Christen reden höre. Aber hier ist von einer anderen Haltung die Rede, offensichtlich. Nämlich von der, in der wir uns tatsächlich gering achten, in der Demut für uns wesentlich ist. Was hat Jesus gesagt? Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann hat er noch was gesagt. Ne? Lernet von mir. Und was? Denn ich bin sanftmütig und demütig. Jesus hat also auch schon für eine ganz bestimmte Haltung geworben. Und wir könnten uns einen Moment fragen, ja warum eigentlich? Nun, weil diese Haltung, die Haltung ist die Lebenshaltung, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat und die wir durch die Sünde nicht mögen und dagegen ankämpfen. Damit uns klar ist, was mit Sünde gemeint ist, können wir uns vor Augen führen, was am Anfang im Paradies geschehen ist. Da hatte ja, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, und die Bibel sagt, er hat ihn geschaffen nach seinem eigenen Bild, oder im Psalm 8 heißt es, nur wenig niedriger als Gott. Mit Würde, mit Ehre hat er uns beschenkt. Aber dieses wenig niedriger als Gott, das reichte nicht. Als die Schlange kam, hat sie gesagt, nun, da gibt's was. Ihr könnt so sein wie Gott. Das will euch Gott eigentlich vorenthalten. Gott straft ja nicht mit dem Tod, weil man irgendwie, was weiß ich, ein Apfel wird es nicht gewesen sein, also es steht nur Frucht in der Bibel, aber was auch immer das für eine Frucht gewesen ist, weil man nur eine Orange oder einen Apfel oder sonst irgendwas isst, oder? Wäre brutal, oder? Wenn jemand aus eurem Garten einen Apfel klaut, dass ihr dann sagt, okay, Todesstrafe. Nein, darum geht es nicht. Es geht um etwas anderes, was Gott da deutlich macht. Der Mensch will sein wie Gott. Er will sich mit seiner Stellung wenig niedriger als Gott nicht zufrieden geben, sondern den Platz auch noch haben. Noch ein bisschen höher. Und das kann man an vielen Stellen sehen, im Grunde genommen in jeder Sünde. In jeder einzelnen kleinen Sünde. Die Lüge, da geht es nicht nur um Unwahrheit, sondern es geht in Bezug auf Gott um etwas, dass wir uns zum Schöpfer aufblasen und meinen, wir könnten eine eigene Wirklichkeit schaffen. In dieser eigenen Wirklichkeit können wir natürlich ein Bild von uns zeichnen, wer wir sind. Ne? Viel hübscher als in Wahrheit, viel jünger, je nachdem, wie es gerade passt. Ne? Wir können das alles hinbiegen. Eine Zeit lang klappt das vielleicht auch. Aber ihr wisst, naja, die Lügen haben die kurzen Beine, ne? aber die Wahrheit setzt sich am Ende durch. Es funktioniert nicht, aber der Versuch ist trotzdem da. Ja? Mit Fake News, mit Ideologien, die von Lügen nur so strotzen, eine ganz andere Welt aufzubauen. Wir leben da drin, ja? Jeden Tag schlagt ihr irgendeine Zeitung auf. Ein Großteil dieser sogenannten veröffentlichten Meinung, das ist eine riesige Lügenwelt. Man könnte da verzweifeln, ja? Man muss doch wissen, das ist genau der Mensch, der ja, sich seine Welten zusammenbaut, seine Fantasiewelten und dadurch am liebsten Gott sein will. Deswegen heißt übrigens auch der Teufel der Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge. So könnte man das für jede einzelne Sünde zeigen, dass wir immer wieder dazu neigen, wir wollen gerne sein wie Gott. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was er tut, was er sagt, wie er die Güter und Gaben verteilt hat. Wenn wir neiden, dann unterstellen wir Gott damit zugleich. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, lieber Gott, dann hätte ich die Porsches und die hübschen Nasen und ich weiß nicht was, die Gesundheit und die braven Kinder und so weiter, die hätte ich dann besser verteilt. Jetzt haben es immer gerade die anderen, ne? Was ich alles gerne hätte. Das ist alles Ausdruck dessen, was tief in uns drin ist. Sein wie Gott. Dabei wäre es ein Glück, wir wären Menschen. Aber Menschsein hieße, sich Gott unterzuordnen, ihm gehorsam zu sein, auf ihn zu hören, mit ihm den Weg zu gehen. Wenn ich ihn als Helfer dafür haben will, damit ich noch ein bisschen größer werde, dann ist die Sache schief, wenn Gott mein Helferlein werden soll. Ihr seht also, das, was als christliche Lebenshaltung uns hier, soll ich sagen, anempfohlen, aber ich könnte auch sagen, befohlen wird, das passt uns nicht. Und deswegen könnte man natürlich fragen, ja, wie kommen wir denn dahin? Wie kann uns denn Gott überhaupt überzeugen davon? Wie schafft er das? Paulus sagt, das Gesetz schafft es nicht. Also die Forderung alleine, die kriegt das nicht hin. Die kann uns nicht überzeugen. Die kann uns nur vor Augen führen, dass wir in vielem nicht so sind. Aber das, was Paulus jetzt hier tut mit diesem Lied, könnten wir sagen, das ist, er malt uns das Evangelium vor Augen. Er will und Gott will unsere Herzen überzeugen, dass wir bereit sind, Menschen zu werden, die wie Christus Gott dienen mit ihrem ganzen Wesen. Und wie will er uns überzeugen? Indem er uns Jesus Christus selber vor die Augen malt und was Jesus getan hat. Und das tut er und da nimmt er sich viel, viel mehr Platz als für den Befehl, für die Forderung und spricht von Jesus Christus, der sein göttliches Wesen nicht festgehalten hat wie eine Beute, sondern bereit war, es abzugeben, Sklave, Mensch, gering zu werden. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass das Entscheidende ja hier ist, dass sich der Erhabene erniedrigt, dass ein Geringer erniedrigt ist. Also Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, ja, der sowieso, Nazareth war wie gesagt eine Stadt der armen Handwerker, in einer armen Familie aufgewachsen und so weiter, dass der gering ist, das würde uns jetzt nicht weiter verwundern, oder? Aber uns wird ja deutlich gemacht, der sich hier erniedrigt, das ist der Erhabene ist. Der, und ich lese mal aus dem Hebräerbrief ein paar Verse, der, von dem gesagt ist, denn als er ihm das All unterworfen hat, da hat er ihm alles ohne Ausnahme unterworfen. Denn in ihm, um dessen Willen das All, das Universum ist und durch den das Universum besteht, dem entsprach es, weil er viele Söhne und Töchter in die Herrlichkeit führen wollte, den, der ihnen zum Heil vorangehen sollte, durch Leiden zur Vollendung zu bringen. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem. Aus diesem Grund scheut er sie nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich werde deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde werde ich dich loben. Wovon spricht der Schreiber da? Der sich erniedrigt hat, geworden ist in allem wie wir, der Allerverachtetste geworden ist, das ist der über allem erhaben ist. Ohne den das All nicht bestehen würde. Ohne den kein Leben da wäre. Durch den wir in jedem Moment unseres Lebens überhaupt nur atmen und da sind. Jesus ist nicht nur der Jesus in der Krippe, sondern er ist zuerst der ewige Gott. Er ist zuerst der Schöpfungsmittler ist, der in seinem Rang über allen Engeln stand. Und dann wird Jesus Mensch. Und er wird Mensch, das könnten wir sagen, in einem geringen Stand, in einer armen Familie, zweifelhafte Umstände. Hat er sich ausgesucht, oder? Er hätte auch Sohn des Herodes sein können oder irgendwie Sohn im Kaiserhaus oder irgendwie sowas. Aber nein, Gott hat einen anderen Weg für ihn vorgesehen, einen geringen Weg. Du kannst ja mal einen Moment überlegen, ja, wenn du dir aussuchen könntest, wo du gerne geboren wirst und wie du hättest gerne geboren werden wollen. Und wenn schon nicht im Königshaus, dann aber doch wenigstens in einem Leben, in dem man Frieden und Glück hat und Gesundheit und alles gut geht, oder? Jesus nahm an das Dasein, heißt es hier, eines Sklaven. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er hat darin, das sagt Paulus mal im ersten Korintherbrief, er hat darin gezeigt, was das wahre Menschsein ist. Indem er Mensch wurde, hat er gezeigt, wie der wahre Mensch ist. Und der wahre Mensch, das ist der, der sich ganz Gott dienend unterordnet. Vielleicht denkt ihr jetzt, warum bin ich überhaupt Christ geworden? Also das habe ich mir anders vorgestellt. Aber das ist das, was Jesus auch den Menschen sagt. Johannes 5 etwa, da sagt er, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Johannes 14, ich rede kein Wort außer das, was Gott will. Das wäre was, ne? Ich will jetzt niemanden angucken, der viel schnabbelt, aber also, wenn wir jetzt überlegen, Moment halt, ich will nur noch die Wörter reden, die Gott will und ansonsten nichts mehr. Halte ich meinen Mund. Ich will nichts mehr auf dieser Welt tun, nur noch genau das, was Gott will. Wir würden uns wahrscheinlich viel Stress ersparen, aber wir würden anderen Stress kriegen. Den Stress Gottes, den würden wir kriegen, aber wir würden uns anderen Stress ersparen. Na, das war das, was Jesus wollte. Und als er am Kreuz hing, da hing er natürlich dort als der Schwache, aber er war ja zugleich der Starke. Ihr erinnert euch, ne, als Petrus da sein Schwert geschwungen hat und dann dabei irgendwie noch so ein Ohr dran glauben musste, da hat Jesus gesagt, du steck das Schwert ein, wenn ich wollte, dann würde mein Vater 12 Legionen Engel schicken, die würden mich hier rausholen und mich verteidigen, das wäre doch überhaupt kein Thema. Und selbst als Jesus am Kreuz hing und die Leute ihn verspottet haben und gesagt haben, bist du Gottes Sohn, dann steig doch herab. Da hätte ja Jesus jederzeit herabsteigen können und zeigen können, dass er Gottes Sohn ist. Und mit dem Hauch seines Mundes all die Soldatenheere der Römer in die Schranken weisen. Aber er hat es nicht getan. Warum nicht? Weil er für unsere Schuld sterben wollte, weil er uns erretten wollte, weil er uns zu Menschen machen wollte, die Gott glauben, ihm vertrauen, die Menschen sein wollen und nicht Götter. Weil er uns dazu ermutigt. Und wenn wir nochmal darauf schauen und uns den Charakter dieses Knechtes Gottes, dieses Sklaven Gottes anschauen, dann könnten wir den Blick tun in das Buch Jesaja, so wie das in dem Wochenspruch ist, und da diese sogenannten Gottesknechtslieder anschauen. Das eine, das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, Jesaja 53, er nahm auf sich unsere Krankheit. Er war der Allerverachtetste. Da ist einmal von dem Knecht Gottes die Rede. Aber auch hier in Jesaja 42, den Vers von dem geknickten Rohr, den wir gehört haben. Und wir können uns fragen, was drückt denn das über den Charakter aus, dieses Knechtes? Nun, der Knecht ist nicht der, der, weil er schwach ist, noch nach unten tritt und die sucht, die noch schwächer sind. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Ne? Wenn man unten ist, naja, dann kann man neidisch nach oben blicken, aber das zieht einen meistens runter. Aber wenn man sich dann selber erheben will, dann guckt man am besten, es gibt noch Leute, die sind noch dümmer und noch schwächer, dann tritt man unter Umständen nach unten noch, ne? Damit man zeigen kann, naja, ich bin noch wer, oder? Das ist so niederträchtig, so, aber so sind wir, ja? Ja, ich meine, wir haben uns das alles erarbeitet, ne? Dass wir in Deutschland leben und dass wir doch in einer ziemlichen Freiheit leben, das ist alles unser Recht, das haben wir uns alles erarbeitet. Dann denke ich, wie kann man so denken und nicht viel mehr daran denken, dass es doch ein Geschenk ist, in einem Land zu leben, in dem wir Freiheit haben, in dem wir Wohlstand haben, in dem wir seit Jahrzehnten vor Krieg bewahrt sind. Und wie schnell wieder Krieg irgendwo ausbrechen kann, das kann man überall auf der Welt sehen. Wir sollten uns nichts vormachen. Davor ist auch Deutschland nicht gefeit. Es ist ein Geschenk, dass wir so leben können. Wer sind wir eigentlich? Wollen wir nach unten treten? Nicht vielmehr darauf schauen, das ist ein anderer Charakter dieses Knechtes. Er ist zum Dienst erwählt. Das wird mehrfach in den Gottesknechtsliedern ausgesprochen. Gott hat ihn ausgesucht. Und Jesus sagt das übrigens auch seinen Jüngern. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dann müssen wir einmal sehen, das ist etwas ganz Großes, dass im Grunde genommen alles, was wir sind und haben, ein Geschenk Gottes ist. Gott hat diesen Beschluss gefasst, uns das zu schenken. Nun würdest du vielleicht sagen, ja, ich bin mit meiner Portion aber nicht so zufrieden und der andere hat irgendwie was Besseres. Aber vielleicht könntest du erstmal anfangen zu lernen, zu sagen, okay, das ist jetzt meine Portion. Wenn ich in solche Gedanken komme, dann mache ich Folgendes. Ich kenne ja viele Leute und kenne oft auch ihr Leben und auch, naja, Positives und Negatives. Und dann stelle ich mir einen ganz kurzen Moment vor und überlege mir, welches von diesen Leben hättest du gerne? Du würdest jetzt deins abgeben und dann, welches würdest du dir aussuchen? Welches würdest du nehmen? Ja, irgendwas rauspicken, das ist das eine. Ja, aber und ehrlich gesagt, wenn ich dann so vor meinen Augen die Reichen und die Armen, die Porsche-Fahrer und die Fußgänger oder Radfahrer und die ich so alle kenne, also durch, wenn ich die dann so alle durchgehe, dann komme ich am Ende dazu, dass ich sage, ich bin eigentlich mit meinem Kreuz ganz zufrieden. Ich kann eigentlich sogar sagen, das Teil, was du mir zugemessen hast, Gott, das gefällt mir gut. Es gefällt mir nicht alles so richtig. Es gibt auch manches, da knirscht es wie Sand zwischen den Zähnen. Das ist ja so, aber ich kann nichts entdecken, womit ich wirklich tauschen wollte. Ich darf das annehmen, was Gott mir gegeben hat. Es ist etwas ganz Großes, bei Gott Diener und Knecht zu sein. Denn auch das sehen wir an dem Boten, das kann ich jetzt im Einzelnen euch nicht mehr zeigen, aber er ist abhängig und doch selbstständig. Er ist freiwillig der, der das annimmt, was Gott ihm auferlegt. Jesaja 50 heißt es dann mal, ich bot meinen Rücken dar. Das ist so ein Ausdruck dafür, für diesen Knecht, der so ist, der nicht gezwungen, sondern doch auch freiwillig, aber andererseits auch eben annimmt. Vielleicht kann ich euch das deutlich machen und da komme ich jetzt auch zum Ende meiner Predigt. Es ist schon viele, viele Jahre her, war seit vielleicht 3, 4 oder 5 Jahren Christ, so in der Größenordnung, also noch irgendwie ein junger Mann. Ich glaube, ich hatte noch keine grauen Haare zu der Zeit. Da war das am Ende eines Gottesdienstes so, dass ich den Eindruck hatte, Gott würde zu mir sprechen. Es hat keiner eine Stimme gehört, ich auch nicht, aber naja, man hat manchmal solche Erlebnisse. Und er hat da ungefähr Folgendes gesagt. Er hat gesagt, guck mal, du bist jetzt ein paar Jahre schon mit mir gegangen. Als du dich damals bekehrt hast, da hattest du noch überhaupt gar keine Ahnung, was auf dich zukommt. Das war auch so. Ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung. Ich kam nicht aus einer christlichen Familie. Ich hatte keine Ahnung, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Ich hatte auch von diesen Dingen, die ich euch heute hier erzähle, hatte ich natürlich keinen blassen Schimmer. Aber so im Laufe der Jahre habe ich dann natürlich ein bisschen was kennengelernt. Und dann hat Gott ungefähr nach diesem Gottesdienst zu mir gesagt, schau mal an, Thomas, du weißt jetzt ungefähr, was das heißt, Christ zu sein. Willst du diesen Weg weiter gehen und mein Diener sein oder nicht? Ich lege dir das frei vor, entscheide dich, was du willst. So wie Jesus mal zu seinen Jüngern gesagt hat, wollt ihr auch gehen? Die anderen sind schon abgehauen, denen war das nicht recht. Wollt ihr auch gehen? Und war dann da nach dem Gottesdienst, das war in einer Kirche, so ein bisschen am Rand und habe da noch mit meinem Gott geredet und gebetet und überlegt, was will ich ihm denn antworten? Aber eigentlich war die Sache vollkommen klar. Das habe ich ihm dann auch irgendwie gesagt, weißt du, es gibt eigentlich keine Alternative. Kann nur mit dir gehen. Du hast dich für mich entschieden. Ich weiß gar nichts anderes. Also ich glaube, der Petrus hat das auch so ähnlich gesagt. Ne? Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens für uns. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann habe ich aber an der Stelle nochmal, jetzt könnt ihr sagen, freiwillig oder gezwungenermaßen, ja, wie auch immer, einfach nochmal so richtig Ja gesagt. Ja, Herr, ich will den Weg mit dir gehen, was das auch heißt. Naja, später habe ich dann im Laufe der nächsten Jahre gesehen, warum Gott mir das so vorgelegt hat und gefragt hat. Denn da gab es viele Fragen und Anfechtungen bei der Frage, ja, willst du wirklich ein hauptamtlichen Dienst für Gott tun? Willst du wirklich das alles machen? Es gab Angebote, da hat jemand Geld auf den Tisch gelegt, um zu sagen, komm in meine Firma und arbeite für mich. Aber da diese Predigerjob da, das ist doch unter deiner Würde, sowas machst du doch nicht, oder? Du hast doch viel mehr drauf. Und so weiter, das kam dann im Laufe der Jahre an mehreren Stellen. Aber eigentlich wusste ich, ich möchte mit diesem Herrn gehen. Ich kann auch eigentlich gar nicht anders. Ich gehöre zu ihm. Vielleicht könnten wir dahin kommen. Wie hat Maria geantwortet, nachdem Gott ihr die ganze Geschichte da mit der Jungfrauengeburt und das vorgelegt hat? Da sagt sie, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin dein Diener. Ich nehme das aus deiner Hand. Du weißt es doch besser. Mir geschehe, wie du gesagt hast. So als Christ zu leben, das hat natürlich tiefe Konsequenzen. Das führt dazu, dass wir einer den anderen höher achten können als uns selbst. Das führt dazu, dass wir Freude haben an dem Weg Gottes, was er auch immer bedeutet. Denn der Apostel Paulus kommt ein paar Verse nach dem, was ich gelesen habe, im Philipperbrief dazu, dass er dann den Philippern schreibt, und sollte das alles dazu führen, dass ich mein Leben hingeben muss beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich. Und ich freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen. Freut euch mit mir. Freut euch, wenn ihr Diener dieses Gottes sein dürft. Das ist etwas Großes und Herrliches. Jesus wollte es. Und er hat das Größte auf dieser Welt im Dienst, in der Hingabe geschaffen. Nämlich uns zu retten. Uns die Ewigkeit zu eröffnen und den Himmel. Man kann wohl, glaube ich, auf dieser Welt nichts Größeres sein als ein Knecht und Diener Gottes, ein Kind Gottes, was Größeres geht nicht. Amen.